Sie wissen Bescheid, oder? Liebe, kenne ich mich aus. Habe ich schon viele Filme zugeguckt. Weiß ich genau, wie es geht. Oder sind Sie auch wie ich ein Spezialist in gescheiterten Beziehungen? Dann kennen Sie sich vielleicht auch mit der Liebe aus. Das ist so ein bisschen wie mit der Schule. Lehrer können darüber ein sehr langes Klagelied singen. Weil wir nämlich alle mal in der Schule waren, als Schüler, sind wir Experten für Schulpädagogik. Wir wissen genau, wie Unterrichten geht, wenn wir mal Eltern sind, und terrorisieren damit die Lehrer, weil wir waren ja selbst mal Schüler und wissen, wie es läuft. Das ist ungefähr dieselbe Logik wie, ich hatte mal eine Blinddarmoperation, jetzt weiß ich, wie so eine Operation funktioniert. Ich kann das selbst machen. Also, das ich weiß Bescheid bei der Liebe ist so eine Geschichte, weil wir ja mit dem, was wir glauben zu wissen, einfach nur das zusammenfassen, was wir bisher erfahren haben. Also das, was man Herkunftsfamilie nennt, also das, was in meinem Elternhaus los war, wie meine Eltern miteinander umgegangen sind, wie sie uns erzogen haben, als Kinder miteinander umzugehen, die Großeltern, die Onkels und Tantens, die Nichten und Neffen, ist ein Teil meines Konzepts von Liebe. Natürlich gibt es dann auch noch medial einiges, die großen Liebesfilme und Liebesromane, die dann so meine Fantasien und Wunschvorstellungen befeuern und meine eigenen mehr oder minder geklungenen oder misslungenen Versuche in der Liebe. Das macht so mein Konzept von Liebe aus. Und wenn ich dann höre in der Bibel, dass vom Doppelgebot der Liebe die Rede ist, dann weiß ich Bescheid. Vorsicht! Seien Sie misstrauisch gegenüber Ihrem eigenen Konzept von Liebe. Ich hatte es am Anfang schon versucht zu erzählen, Liebe ist neben dem Glauben und der Hoffnung eine göttliche Tugend. Und göttlich heißt, dass es aus einer anderen Sphäre ist. Das ist also nicht das meint, was ich natürlicherweise glaube, verstanden zu haben, sondern etwas in einer ganz anderen Dimension. Und dieser Dimension möchte ich mich mit Ihnen annähern. Es ist genauso wie das Reden von Gott. Alles, was ich von Gott rede, ist prozentual mehr falsch als richtig. Viertes Laterankonzil 1215, wenn Sie es wissen wollen. Und genauso ist es mit meinem Denken von der Liebe. Alles, was ich von der Liebe glaube zu wissen, ist tendenziell eher falsch als richtig, würde der Theologe sagen. Na gut, lass den Mann da vorne mal reden. Um mich auf diese Predigt vorzubereiten, habe ich ein großes Opfer gebracht. Ich war letzte Woche, es war Dienstag um 16 Uhr, in einem Kinofilm für Sie. Der neue Film von Martin Scorsese, The Killers of the Flower Moon. 3,5 Stunden. Also ich empfehle Ihnen nicht diesen wirklich endlos gefühlten, extrem langsam gezeigten Film zu schauen. Aber für Sie habe ich das gemacht, um heute für die Predigt einen entsprechenden Einstieg zu haben. Es geht um Morde in den USA, um die Osage-Massaker in den 1910er, 20er, 30er Jahren. Die Osage waren und sind ein Indianerstamm, die wie alle Indianer vertrieben wurden, weiter aus dem Osten in den Westen und die in Oklahoma sich Grund gekauft haben. Dieses wertlose Land erwies sich dann später als sehr wertvoll, weil dort nämlich Ölfelder waren. Also wurden aus diesen heimatvertriebenen, bettelarmen Indianern hochwohlhabende Persönlichkeiten, was natürlich die Begehrlichkeiten der anderen auf den Plan rief. Im Film geht es um eine Art Mafiastruktur, so eine Art Paten, der wird gespielt von Robert De Niro, heißt im Film William Hale oder einfach nur der King. Der King hat verstanden, worum es geht vor Ort. Du musst halt so eine Indianer-Squaw heiraten und anschließend ihre gesamte Verwandtschaft eliminieren und dann am Ende auch die Squaw, und dann erbst du alles, auch ihre Anteile am Ölgeschäft. Tolles Geschäftsmodell, oder? The King ist also ein professioneller Erbschleicher und dafür instrumentalisiert er seinen aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrten, etwas arbeitsscheuen Neffen mit einem deutschen Namen, Ernest Burkhardt, also Ernst Burkhardt. Leonardo DiCaprio gespielt. Also Leonardo DiCaprio ist der Bösewicht, natürlich blond und deutschstämmig, der dieses Squaw heiratet. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil sowohl der Pate als auch sein Neffe permanent von Liebe reden. Und das ist auch gar nicht falsch. Die haben tatsächlich eine emotionale Bindung an den indianischen Teil ihrer Verwandtschaft. Die bedauern es tatsächlich, dass dann der eine hier hops geht, die andere dort, zuerst die Mutter Lilly, dann erst die Schwester Anna, dann die Schwester Rita mit ihrem Schwager und dann der Schwager John. Alle werden der Reihe nach entsorgt. Und immer gibt es eine Beerdigung und immer gibt es Tränen und Trauer. Und jedes Mal sagt der Pate, der King, wie schwer es ihm schmerzt und wie leid es ihm tut und wie sehr er doch alle liebt. Der Höhepunkt der Geschichte ist unser deutscher Ernst Burkhardt. Der vergiftet nämlich seine Frau. Er liebt sie. Er liebt sie wirklich. Und trotzdem spritzt er ihr täglich mehrfach Gift und erträgt es, wie sie in seinen Armen immer elender wird. Und liebt sie trotzdem. Wenn Sie so wollen, eine vergiftete Liebe. Es geht nur um Liebe in dem Film. Vorsicht vor unserer Vorstellung von Liebe. Ein schönes Bild, fand ich, um mit Ihnen heute drüber zu reden, weil menschliche Liebe ist von der Offenbarung von Jesus Christus her nämlich genauso. Sie ist vergiftet. Das ist eine Geschichte, die in langer Vorzeit liegt. Das kennen Sie aus dem Paradies, der Sündenfall des Menschen, die Erbsünde. Es ist einfach ein Versuch zu erklären, warum wir Menschen es oft einfach nicht hinbekommen. Was ist in uns so schief, dass so vieles scheitert und einfach nicht gelingt? Warum sind wir Menschen so, dass wir häufig Dinge, die wir in die Hand nehmen, kaputt machen? Wie eben Ernest Burkhardt, seine Frau Molly. Warum ist das so? Das Bild, das die Bibel anbietet, heißt Erbsündenlehre und egal wie Sie dazu stehen, ist es ein Konzept, wie der Mensch sich verändern muss, wo wir anfangen und wo wir hinkommen könnten. Es ist ein ganz einfaches Bild für eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bleibe dabei, unser Konzept von Liebe, so wie wir es uns zusammengebastelt haben aus unserem Leben, ist meistens schief. Es ist zum Beispiel extrem gefühlsbetont. Das, was ich fühle, ist meine Liebe und wenn ich halt nicht mehr fühle, dann gibt es halt keine Liebe mehr. Oder mein Liebesmodell ist ziemlich egoistisch. Bringt mir das denn überhaupt was? Wenn ich in dieser Partnerschaft bleibe, wenn ich hier oder dort in dieser Freundschaft noch was investiere, das geht hin bis zur Frage zu den Eltern. Warum soll ich zu meinen alten Eltern fahren? Es bringt mir doch gar nichts, erben tue ich sowieso. Menschliche Liebe ist meistens oft ein bisschen schief. Bis hin zu dieser auch im Film häufig gestellten Frage, die ich für sehr problematisch halte, liebst du mich? Eine geschlossene Frage, ja oder nein. Liebe ist nicht an oder aus, ja oder nein. Liebe ist eine Sache, die ein Prozess ist. Wenn die Beziehung auch in Veränderungen sich befindet, so ist es nicht an oder aus. Liebst du mich, ja oder nein? Schwierige Frage, schwierige Antwort. Erbsündenlehre, verstaubtes Zeug. Schiefes Konzept von eigener Liebe, kompliziert. Die Antwort der Religion lautet, es braucht eine Reinigung unserer Liebe. Das ist das alte spirituelle Wort, Reinigung. Also das, was ich von Natur aus mitbringe, ist noch lange nicht das, was die göttliche Tugend der Liebe meint. Im geistlichen Leben geht es um Transformation. Es geht darum, dass ich Jesus das hinhalte, was ich von Natur aus habe, dass ich ihn um Korrektur bitte dort, wo ich spüre, dass etwas nicht funktioniert und dass ich offen bin für ein Wachstum in eine Richtung, die ich nicht wirklich einschätzen kann. ein lebenslanger Prozess, nicht punktuell, nicht Schalter an oder Schalter aus. Das Tagesgebet war ziemlich revolutionär. Man überhört diese Tagesgebete ja immer, ja, Glaube, Liebe, Hoffnung, schön und gut. Hilf uns, dass wir so lieben, dass wir am Ende das Ziel unseres Lebens erlangen. Also es geht darum, dass ich mein Konzept und meine Praxis von Liebe so verändern lasse, dass mein Leben am Ende gelingt. Darum geht nämlich christliches Leben, um das Gelingen und auch um die Integration all dessen, was gescheitert ist, weil Scheitern haben wir alle in der einen oder anderen Form. Das Evangelium bietet ganz viele Erklärungsversuche an. All die vielen Geschichten von Jesus, all die vielen Elemente aus der Bergpredigt sind nur Versuche zu erklären, wie Liebe, die göttliche Liebe eigentlich funktioniert, weil man es nicht in einem Wort sagen kann. Erinnern Sie sich an meine Ausgangsbemerkung, von Gott sage ich meistens eher Falsches als Richtiges aus. Und über die göttliche Liebe, wenn ich versuche nachzudenken, ist es prozentual auch meistens eher falsch als richtig. Nähern wir uns der ganzen Sache mal an. Sie kennen die goldene Regel, oder? Tu die Dinge so, wie du selbst möchtest, dass man mit dir umgeht. Matthäus, Bergpredigt 7,12. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, negativ gewendet. Oder um in meinem Filmbeispiel zu bleiben, Ernst sollte Molly nicht vergiften, weil du das auch nicht von deinem Ehepartner möchtest, oder? Ernst sollte Molly nicht anlügen, weil du das auch von deinem Ehepartner nicht möchtest. Ernst sollte Molly nicht nach der Erbschaft gieren, weil du das auch nicht möchtest von deinem Ehepartner. Das Zweite, was ich gesagt habe, sei misstrauisch gegenüber deinem eigenen Konzept von Liebe, das steht im nächsten Satz der Bergpredigt. Geh nicht auf dem breiten, bequemen Weg, da gehen die meisten ins Verderben, geh auf dem schmalen, steilen, unbequemen Weg. Auch so ein spiritueller Grundsatz. Wenn ich einfach das mache, was ich immer schon so und so mache, was ich so gelernt habe, was ich so kenne, Vorsicht, stimmt meistens nicht. Und dann gibt es ganz viele andere Geschichten. Der barmherzige Samariter zum Beispiel, der versucht, die goldene Regel auszudeuten. Das Weltgericht, Matthäus 25, wo es darum geht, wie ich mich verhalten habe, ob ich eben Leute gesehen habe, denen es nicht so gut geht wie mir, ob ich Menschen getröstet habe, ob ich Gefangene besucht habe, ob ich Kranke besucht habe, wie auch immer. Hinweise, wie sich eine menschliche Liebe in eine göttliche transformieren lässt. Und weil ich Mensch mir immer schwer tue, auch mit meiner Selbstreflexion, deswegen kommt aus der christlichen Tradition die Kultur des Abendgebetes mit einem sogenannten Tagesexamen, wo ich einfach zurückschaue, was war. Und auch die Tradition der Beichte ist das, dass ich regelmäßig einfach die Dinge ins Wort bringe, die nicht funktionieren, weil ich darauf hoffe, dass Gott in mir Dinge in Bewegung bringt. Ich kann's nicht, Jesus, hilf mir. Das ist geistliches Leben. Ich gehe zurück zum Evangelium. Jesus wird gefragt nach dem wichtigsten Gebot. Das ist eine total blöde Frage. Also ist ungefähr genauso sinnvoll, wie wenn ich frage, was in der Straßenverkehrsordnung ist die wichtigste Regel? Was im BGB ist die wichtigste Regel? Kann man nicht. Es sind 613 Geh- und Verbote in der Tora. Und die Antwort von Jesus ist wie immer einmal wieder keine Antwort. Weil er müsste ja ein Gebot zitieren. Also zum Beispiel, du sollst dir die Hände waschen vor dem Essen oder du sollst die Zähne putzen, bevor du ins Bett gehst. Oder du sollst deiner Frau nicht zürnen, bevor du wenn du einschlafen willst, bevor du dich mit ihr versöhnt hast. Das wären Regeln. Aber du sollst Gott lieben, ist keine Regel. Das ist kein Gebot. Das ist eine Grundhaltung. Wieder einmal zeigt Jesus, dass man Fragen, wenn sie blödsinnig sind, auch richtig beantworten kann, ohne sie richtig zu stellen. Er stellt sie in seiner Antwort richtig. Es gibt einfach diese drei Ebenen. Die Ebene zu mir, die Ebene des Wir untereinander und die Ebene zum Du im Himmel. Das ist die christliche Grundhaltung, um die es geht. Ich habe jetzt lang geredet. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit dem Gedanken anfreunden können, dass Sie Ihr eigenes Liebeskonzept überprüfen sollten. Dass Sie grundsätzlich etwas misstrauisch sein sollten zu dem, was Sie für normal halten und eventuell sogar für tragfähig. Jesus würde sagen, mein Liebe, mein Lieber, das ist es nicht. Du bist noch ganz, ganz weit weg von dem, was ich dir geben möchte. Ihr seid alle aufgerufen zu einem übernatürlichen Leben, zu einem Leben der übernatürlichen Gnade, zu einem Weitergeben übernatürlicher, göttlicher Liebe und nicht nur unseren kleinen Hollywood, die kleinen Hollywood-Versionen davon. Fangt bitte an, als Christinnen und Christen Platz zu machen für eine göttliche Liebe, die so viel mehr ist, als wir uns das auch nur vorstellen können. Bittet Jesus, euch zu verwandeln, auch in dieser Wandlung dann. Und bittet Jesus um Reinigung eures Konzepts von Liebe. Es gibt noch so viel mehr.